Zugspitzakademie, der Podcast. Hoch hinaus mit NLP, mit Dirk Tischer.
Ja, Lavinia.
Lieber Dirk.
Ich kann mich noch an das Datum erinnern. Oder an den Monat. Ich habe in Traunreuth irgendwo auf einer Heide gestanden und mir ging es total beschissen. Kannst du dich noch an den Tag, als ich dich angerufen habe, erinnern?
Ja.
Und es war eigentlich im Grunde genommen, worauf hatte ich da den Fokus gerichtet? Ob sie wiederkommt oder nicht wiederkommt? Ja, war das so?
Ja.
In diesem Moment, ich kann mich noch daran erinnern, hast du zu mir gesagt, das Erste, was du jetzt machst, also bevor du hast dir das Ganze angehört und wie es mir dann ergangen ist und diesen inneren Schmerz bei mir hast du ganz gut gespürt. Und das Erste, ich werde das nicht vergessen, das Erste, was du zu mir gesagt hast, war, du nimmst jetzt erstmal ihren Kontakt und archivierst ihn. Weißt du das noch?
Ja.
Was habe ich da geantwortet? Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja, aber ich muss doch wissen, wenn sie eine Nachricht schreibt.
Ja, ich muss doch wissen, wenn sie eine Nachricht schreibt. Was hast du dann geantwortet?
Dass es wie eine Sucht ist, die du damit nährst.
Ja.
Dass du, wenn du immer auf ihre Nachrichten wartest, dass du diese Sucht einfach förderst. Und deswegen kapp die Sucht, pack sie ins Archiv, hör auf, sie über Social Media zu stalken und gib den Fokus auf dich.
Genau. So, jetzt ist das ja alles sehr nominalisiert und verallgemeinert, ne? Und ich glaube, jeder, der uns jetzt zuhört, jeder sagt, ja, aber das kann man nicht. In diesem Moment kann man das nicht. Und da ist jetzt auch meine erste Frage. Was würdest du sagen, so diejenige, die eigentlich sich mit diesen Themen ja tagtäglich auseinandersetzt? Was würdest du sagen, Lavinia, sind eigentlich so die, wie kommt es zur Liebessucht? Wo, also ich habe es wirklich erlebt. Also das ist ungefähr so, als wenn du in so eine Kiste gepackt wirst und willst da unbedingt raus, was man ja auch nachvollziehen kann. Und dieses Gefühl verstärkt sich von Sekunde zu Sekunde. Und irgendwie willst du wieder in die Freiheit. Und du hast also so das Gefühl, als würde der eine, den du vermeintlich liebst, als würde nur diese Person dich befreien könnte. Mhm. Wie kommt es zu so einer Liebessucht?
Ja, am Ende des Tages ist es eine emotionale Abhängigkeit. Das heißt, dass dein Wohlbefinden vom Verhalten dieser Person abhängig ist. Mhm. Und das heißt, woher kommt es? Es kommt daher, dass wenn so eine Liebessucht entsteht oder dieses Gefühl von Liebeskummer, dass man nicht in der Lage ist, sich selbst zu regulieren, sich selbst die Stabilität zu geben, die es braucht, um unabhängig vom anderen zu sein.
Mhm. Und liegt das vielleicht daran, also auf der rein psychologischen Ebene würde ich jetzt sagen, liegt es daran, weil ich Angst habe davor, vorm Alleinsein? Angst, was danach kommt? Angst, ohne den anderen ausgelöst davon, wie schön es mal gewesen ist?
Genau, das sind ja mehrere Faktoren. Das eine ist die Angst vorm Alleinsein. Mhm. Was ist dann? Finde ich nie wieder jemanden? Werde ich für den Rest meines Lebens alleine verbringen und nie wieder jemanden auf dieser Welt finden, der mit mir, der mich möchte, der mich so akzeptiert, wie ich bin, der mit mir eine Beziehung haben möchte. Mhm. Und das andere ist dieses Konstrukt, diese Illusion, die sich vielleicht an einem Moment oder an einer kurzen Periode bemisst, wo es mal wirklich schön war und dabei völlig ausgeblendet wird, wie scheiße eigentlich der Rest war.
Ja. Aber wie, du sagst es gerade, wie scheiße der Rest eigentlich war. Also dieses ganze Toxische, wo wir nachher noch drauf zu sprechen kommen.
Ja.
Aber das ganze Toxische, dass du völlig ausblendest in dem Moment und du holst dir dann eigentlich nur Sequenzen in den Kopf, die schön waren. Und das macht unter anderem die Liebessucht aus.
Das macht sie. Und wirklich, dass dieser Realitätscheck einfach fehlt. Dass man sich in dieser Illusion komplett verliert und nicht in der Lage ist, aufgrund dieses starken Gefühls, das ist ein krasses Gefühl gewesen, bei dir auch, dass man dann nicht in der Lage ist, eben mal zu gucken, ja, okay, ist es denn wirklich so? Mhm. Und das mal kritisch zu hinterfragen, werde ich wirklich nie wieder jemanden finden? Mhm. War die Zeit wirklich so geil oder waren viele Zeiten einfach überhaupt nicht geil und sind da meine eigenen Bedürfnisse, meine Standards an Beziehungen überhaupt nicht erfüllt worden?
Ja. Nur damit das alle verstehen, die Sucht hat ja auch mit Botenstoffen zu tun. Ja, unter anderem das Dopamin ist ja das Haben, Hormon, wenn man so will. Ja, ich will das haben. Ne? Und dann, wenn das so ausgestoßen wird, dann wuff. War ich im Dopaminmangel?
Also das kann ich jetzt nicht sagen. Das müsste man hätte man auftesten müssen. Aber man kann nur sagen, du warst voll in deinem Gefühlscocktail gefangen.
Ja. Ja.
Und nicht in der Lage, dich da selbst rauszuregulieren, weil du das ja immer wieder gefördert hast. Das heißt, dadurch, dass du sie immer wieder, also die Nachrichten immer wieder gelesen hast, gewartet hast, hast du quasi immer wieder die Ausschüttung deiner Hormone gefördert und das hat dich in diesem Strudel drin gehalten.
Ja, ja, und das ist wirklich so, also wenn dann eine Nachricht kam, dann kam, also, und dann hast du erstmal diesen Moment genossen. Und ich habe auch gemerkt, was mir total gefehlt hat, war, ja, ich sag jetzt mal, dieser Dopaminstoß. Denn wenn irgendetwas gekommen ist, was ich als positiv bewerten konnte, oder als eine kleine Nuance, was alle kennen wahrscheinlich, ja, da draußen habt ihr euch ja auch mal irgendwann getrennt und ihr kennt das wahrscheinlich, diese Liebessucht, die man hat, aber es ist durch dieses Dopamin eben ausgelöst, weil man so in so einem Mangel da drin herrscht und sobald nur dieses Handy klingelt, ne, kennst du das? Dann, nee, ist sie doch nicht. Ja, und ich glaube, dass die ganz große, also das Liebeskummer zusammengefasst nichts anderes ist als, will ich es nennen, als eine Illusion. Als eine Illusion mit dem Fokus darauf, dass was gewesen ist, dass was Gutes gewesen ist. Also hat es mit der Person, mit der vermeintlichen überhaupt nichts zu tun. Ist das korrekt? Ja.
Liebeskummer ist eigentlich eine, also dieses Gefühl ist eigentlich eine Frage, hey, wie kriege ich das wieder?
Ja.
Und dieses haben wollen, ich will diese Illusion unbedingt haben. Das ist das, was da steckt.
Ja. 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 Also hat die Person eigentlich nichts damit zu tun?
Die Person hat damit nichts zu tun, nein.
Um die es vermeintlich geht.
Genau.
Aber das ist ja genau das, was wir nicht hören wollen. Das ist ja auch das, was wir nicht glauben. Denn ich hätte ja schließlich dieses Gefühl nicht, wenn sie dieses, welches, jenes gesagt oder getan hätte, in diesem Kontext eben Schluss gemacht hätte.
Ja, und man kann sich's vorstellen wie bei so einem Postboten, ja? Liebe ich den Postboten oder liebe ich die Sendung? Will ich den Postboten haben oder die Sendung, die er bringt? Und wir verwechseln das oft.
Dass
wir eigentlich diese Sendung haben wollen, dieses gute Gefühl, was uns in uns ausgeschüttet wird, wenn eben eine Reaktion Postbote, kommt.
Ja.
Aber nicht den Postboten oder die Postbotin.
Ja, sehr schöne Metapher. Die Postboten. Schön, dass Sie da sind. Ich habe eine Sendung für Sie. Egal, kommen Sie rein. Ja, sehr, sehr schön. Wenn, also so habe ich es erlebt. In diesem Moment fällt man in ein Loch. Also sagen wir mal, weil das so nominalisiert ist, will ich mal kurz da reingehen. Also man fällt in ein tiefes Loch. Das sieht ungefähr so aus, als würde man so 40 Meter in ein Loch fallen und die Wände da drum sind total glitschig. Und wenn du nach oben guckst, ist dieser Ausgang noch Stecknadelkopf groß. Und du denkst dir, ach du Scheiße, jetzt kann nur noch die
nie mehr raus.
Die mich da rausziehen, ja? Genau. Und wenn du da drinnen hockst, was würdest du empfehlen? Was ist das Allererste, was man tun sollte? Welche Strategie sollte man rangehen? Wenn ich jetzt, also die erste Woche war es bei mir so, ich habe alles gefuttert, was zu Hause rumlag. Ob gesund war oder nicht. Ich habe jetzt mal angefangen, alle Nudeln zu essen, weil ich irgendwie keinen Bock hatte, einkaufen zu gehen. Und habe mich da so richtig verkrochen. Warum macht man das als allererstes? Warum habe ich das gemacht?
Ja, dein Körper ist auf der Suche nach Belohnungsgefühlen. Das heißt, auch Essen ist ja eine Form, wo der Körper Belohnungsgefühle ausschüttet.
Ja.
Wenn es jetzt ein ganzes Päckchen Nudeln ist, weiß ich nicht, dann schafft es wahrscheinlich wieder um, dass es sich nicht mehr so gut anfühlt. Aber das ist diese Sucht nach positiven Gefühlen, wenn es einem schlecht geht. Also es ist eigentlich eine Möglichkeit der Selbstregulation.
Ja.
Die jetzt nicht unbedingt förderlich ist in diesem Moment.
Das Zweite, was ich dann gemacht habe, war eigentlich im Grunde genommen, habe mein Handy mal neben mir liegen gehabt, hätte ja eine Nachricht kommen können, Und das Dritte, was ich gemerkt habe, ich habe mich auf einmal mit sehr vielen Beziehungspodcasts auseinandergesetzt. Ich glaube, die habe ich hoch und runter gehört. Die Einschlägigen eben, die es so gibt. Und ja, bis ich dich dann angerufen habe. Ja, und mit dir gearbeitet habe und du mich eigentlich auch ganz gut betreut hast. Warum habe ich es geschafft, durch dich da so schnell auszusteigen? Was glaubst du?
Also zum einen, du hattest für dich diese Entscheidung getroffen, ich will jetzt da aussteigen.
Ja, das stimmt.
Und
ja,
du hast dann, gemerkt,
ich glaube, es war 3 Wochen oder 4 Wochen danach. Ja.
Und du hast gemerkt, okay, Podcast hören allein bringt mich nicht weiter. Weil warum? Das ist ja sehr allgemein gehalten. Mhm. Und es ist einfach nicht individuell auf deine Situation. Plus, ich meine, du bist selber Coach, ja? Ist ja nicht, dass du noch nie was von diesen Tools gehört hast, die ich bei dir angewendet
habe. Sag das nicht. Können wir das rausschneiden?
Aber der beste Handchirurg ist nicht in der Lage, sich selbst die Hand zu operieren, sondern der muss auch woanders hingehen.
Ja.
Und du hast dich an mich gewandt, du hast dir eine gute Vorarbeit geleistet, auch durch die Podcasts. Deswegen konnte ich auch einfach ganz schnell analysieren, wo du gerade stehst.
Ja.
Und durch 2 Stunden haben wir miteinander gearbeitet, konnten wir das super lösen.
Ja, allerdings, ich habe gemerkt oder so, dass du schon jemand bist, der sich sehr, sehr gut auf Menschen einkalibrieren kann. Ja, du bist so, also das, was mich sehr verwundert hat, dass du mir eigentlich immer die Antworten gegeben hast, die ich selber gar nicht konnte. Ich kann mich noch an eine ganz genau erinnern, wie du gesagt hast, Dirk, du bist jetzt einen ganzen Meter weiter gelaufen, aber du läufst mit oft zurück und kontrollierst diesen Weg nochmal. Ja, kannst dich daran erinnern? Mhm. Und geh einfach diesen Weg weiter. Du brauchst nicht zu suchen, ob das der richtige Weg ist. Weil ich habe immer noch gesagt, aber und dies und das. Ich war dann auf dem Weg. Ich habe mich auf dem Weg gemacht, aber das hast du richtig analysiert. Ich bin immer noch zurückgelaufen, habe geguckt, ob es der richtige Weg ist und ob sie vielleicht da noch steht, wo ich losgegangen bin oder so. Das ist so, das kann man eigentlich noch sehr, sehr gut, konnte ich das für mich nochmal nachvollziehen. Dann haben wir ja auch über die Beziehungstypen gesprochen. Ich glaube, da sollte man noch mal ganz kurz drauf eingehen. Was macht das eigentlich in der Beziehung aus, so Beziehungstypen, sagt man? Woher kommt das Wort? Punkt 1. Und die nächste Frage, die ich habe, wie viele Beziehungstypen gibt es denn eigentlich so offiziell? Man hört immer vermeidende Bindungsängstler ängstliche Bindungs- und so weiter. Was gibt es da alles?
Also grundsätzlich erstmal, woher kommt es? Man hat ja selber so seine eigene Brille auf und denkt, der andere muss ja genauso fühlen wie ich.
Ja.
Und es ist aber nicht so, sondern wir Menschen sind unterschiedlich.
Ja.
Und es gibt da einfach so 4 grobe Kategorien, wo man die Menschen einteilen kann.
Ja.
Und lustigerweise finden sich oftmals die Gegensätze zusammen.
Ja, ja.
Die eben dann sich in toxischen Beziehungen wiederfinden, weil beide emotional nicht stabil sind.
Ja.
Und wenn man das aber weiß, okay, es gibt 4 unterschiedliche Beziehungstypen, kann man ja gucken, okay, wo finde ich mich wieder, wo ist mein Partner? Und das gegenseitige Verständnis kann einfach wachsen für das Verhalten des anderen, für das eigene Verhalten und man kann vor allem dran arbeiten.
Ja.
Also dass man auch, wenn man jetzt in einem instabilen Typen sich befindet, aufgrund Erfahrungen in der Kindheit, dass man das einfach nachholen kann, um einen guten Beziehungsstil zu finden und für sich ein sicherer Bindungstyp wieder zu sein.
Ja.
Ja.
Was gibt's denn für du hast gesagt 4 Kategorien gibt es, wo kann man denn da jetzt mal ansetzen, so dass man da draußen mal klar machen kann, ich gehöre vielleicht in diese Kategorie und wenn ich mir diese Kategorie aussuche, warum das gleich so ist, da kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Ich möchte jetzt mal sagen, was ich jetzt über mich rausgefunden habe, ich bin der ängstliche Beziehungstyp, ja? Da gibt's ja noch aktiv und passiv, ne? Vielleicht erklären wir das nochmal kurz. Also der Ängstliche, ich bin der aktiv Ängstliche. Also irgendwann mal, was weiß ich, habe mich meine Mutter wahrscheinlich so lange im Bett gelassen und lange Rede, kurzer Sinn, dann habe ich sie vermisst. Und das daraus entstehende Gefühl parke ich irgendwie in mir und habe dann Verlassungsangst. Die ist einfach da, weil in diesem Moment ist es so, meistens kommt es ja aus der Kindheit, gehen wir nachher noch ein bisschen tiefer drauf ein. Und dann gibt es ja den sogenannten Passiven. Das sind ja die Leute, die sich binden. Und wenn sie dann gebunden sind, wird es denen schnell zu eng. Vielleicht, weil das ja auch oft die Konstellation ist von Menschen, die sich da so zusammenfinden. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen.
Ja, also grundsätzlich, was bedeutet es denn überhaupt, dieses dieses ängstliche verlassen zu werden. Ja, da gehen einfach krass Verlustängste mit einher und auch fehlendes Vertrauen in die Partnerschaft, dass alles gut ist. Und das macht dir immer diesen Mangel.
Das macht einfach beim Aktiven jetzt.
Beim Aktiven, ja. Genau. Es macht immer diesen Mangel. Und erzeugt einfach das Gefühl, okay, der andere muss mir immer bestätigen im Außen, dass ich geliebt werde, dass alles okay ist.
Ja, ja. Oh, jetzt finde ich mich gerade, wieder. Ihr wahrscheinlich auch. Oder so. Habt ihr das Gefühl, wenn ihr irgendwo in irgendeiner Form mal denkt, so Gott, ist eigentlich alles in Ordnung, aber du kommst da, der ist so komisch, der ist so komisch oder wie auch immer. Schreibt es mal in die Kommentare, wäre für uns beide mal ganz gut und für Lavinia und für mich, wir können da mal ein bisschen drauf lesen und vielleicht können wir euch helfen. Ja, unten eingeblendet, seht ihr hier oben oder unten. Matze, wo ist das? Da unten, hat gesagt Matze, also unten drauf drücken, okay?
Ja. Genau, und das ist ja auch was du mir erzählt hast. Ich bin ja. Typ, der einfach gesagt bekommen möchte, ich liebe dich. Aber warum willst du es gesagt bekommen? Ja, weil du genau dieser Beziehungstyp bist. Und das ist diese Bestätigung, die es immer für dich braucht. Und wenn du eben anderer Beziehungstyp, wenn du ein sicherer Beziehungstyp bist, dann brauchst du es nicht. Dann ruhst du in dir selber und weißt einfach, okay, mit mir ist alles okay, mit der Beziehung ist grundsätzlich alles okay. Und wenn nicht, dann finde ich eine Lösung, ohne ständig vom anderen gesagt bekommen zu müssen, ich liebe dich.
Das haben ganz viele Menschen, die das auch eine normale Beziehung oder einen normalen Beziehungstypen in Anführungsstrichen, als eine nicht emotionale Bereitschaft empfinden zum Beispiel. Ja, weil der nicht sagt, ich liebe dich.
Ja.
Ja. So, was kann denn jetzt der Typ, der sagt, der eigentlich immer Hunger darauf hat, was kann der, das kennt ihr wahrscheinlich auch, ne? Man möchte ja, dass man spürt, dass der andere emotional bereit ist, dass er emotional aktiv ist, dass er vielleicht in irgendeiner Form auch ja lächelt, wenn du nach Hause kommst. Und man interpretiert das ja dann auch immer selber da rein. Ja. Ja? Wenn es bei euch so ist, schreibt es mal in die Kommentare. Ich frage jetzt mal, warum das so ist. Warum ist das so, Lavinia?
Also zum einen, weil wir diesen Fokus drauf haben. Ja? Fehlersuchprogramm, ich höre kein Ich liebe dich. Oh Gott, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Ja? Mhm. Und da kann man sich aber bewusst machen, okay, an welchen Handlungen oder Taten des anderen kann ich überhaupt sehen, dass ich doch geliebt bin? Dass dieses Ich liebe dich, ganz ehrlich, das sind leere Worte.
Ja, aber das kann ich in dem Moment nicht. Ne? In diesem Moment ist es ja eigentlich nur, ich brauche das jetzt, weil du sagst ja jetzt im Grunde genommen, ich möchte Käse und mach mir eine Wurstscheibe aufs Brot. Genau. Weißt du?
Und das ist aber, sich bewusst zu machen, weil du gefragt hast, was kann ich konkret tun?
Ja.
Sich bewusst zu machen, okay, das ist nicht alles. Ich habe nur da so gerade den Fokus drauf, es fehlt mir. Aber wo kann ich es tatsächlich im Alltag, im tatsächlichen Umgang festmachen, ob ich geliebt bin oder nicht? Mhm. Also raus von diesem, ich möchte mich geliebt fühlen, bin ich denn tatsächlich geliebt?
Ja.
Und das ist ein Unterschied.
Und wenn ich dieses Gefühl spüre, oder wenn ihr das Gefühl spürt, und man muss irgendwo in irgendeiner Form jetzt dann ist das eine Sucht.
Dann ist das eine Sucht, ja. Und ein permanenter Mangel eben.
Den der andere kompensieren soll. Das heißt, ich bin eigentlich deswegen mit ihm zusammen, damit der meinen Mangel kompensiert.
Ganz genau.
Und daraus entstehen dann die toxischen Beziehungen.
Voilà.
Alla Walter. Ja, das war bei mir auch so. So, das war jetzt der Aktive. Jetzt kommen wir mal zum Passiven. Ja, beginnt mit Lovebombing, mit absoluter Verfügbarkeit und sukzessive nimmt diese Emotionalität ab, bis hin zum kompletten Abstand. Und deswegen passiv, also der hat nicht das Aktive, sondern der hat hinterher einfach Angst um die Autonomie, habe ich das richtig verstanden?
Auch, ja.
Ja, aber vielleicht gehst du da nochmal drauf ein.
Ja, der hat Angst um die Autonomie. Da gehen aber einfach viele, viele Ängste mit einher. Und das Problem ist aber, dass es eben auch nicht kommuniziert wird.
Aber vielleicht kann das ja auch nicht kommunizieren an
genau.
dieser Stelle.
Genau, das ist auch eines der ganz großen Probleme, dass die Kommunikation fehlt, dieses Gespür für die eigenen Bedürfnisse und es dann noch kommunizieren zu können. Und ja, gerade dieses Lovebombing, das ist natürlich auch was zu diesen Suchtgefühlen wird beim anderen. Also heiß-kalt, Lovebombing ist ja, ich werde überschüttet mit Liebe, mit Aufmerksamkeit, mit Geschenken, mit Sachen, die mir gut tun, und dann wird's mir entzogen. Und dann bin ich im Mangel. Und dann kommt's wieder und ich denke mir, oh geil, endlich ist es wieder da. Und dann ist es wieder weg. Und das ist es, man kann sagen, wie bei einer Heroinsucht.
Ja, genau.
Ich krieg die Droge und sie wird mir weggenommen.
Ja, ja.
Ich krieg sie und es wird mir weggenommen.
Wobei es ja bei dem, nur dass es richtig stellen, nur dass es richtig verstanden wird, meine ich, dass es beim aktiven Bindungsängstler eben, der dann anfängt, seine Verlassungsangst durch Aufmerksamkeit zu bekommen und der Passive eben ihm die Aufmerksamkeit dann nicht mehr auf die Dauer gibt, der immer noch einen oben drauf setzt, damit er dann natürlich die, wie du schon sagst, mit Geschenken, mit Lovebombing und was weiß ich alles. Und der Passive sich immer weiter zurückzieht. Meine Frage konkret, und ich glaube auch, das ist die Frage von draußen, warum ziehen die sich zurück? Woran liegt das, dass ein passives Bindungsängstlicher jetzt zum Beispiel am Anfang Feuer und Flame ist und dann hinterher sagt, das wird mir doch zu eng. Woran liegt das?
Ja, das ist die eigene fehlende Klarheit. Mhm. Was will ich eigentlich? Mhm. Was will ich? Mhm. Und dass eben die Strategien fehlen, um das zu bekommen, was ich haben möchte.
Ja, okay. Ja. Kann es vielleicht auch sein, dass es vielleicht so ist, dass derjenige, ich meine, letztendlich kommen diese Verhaltensweise alle aus der Kindheit.
Ja.
Ja. Dass der eine zu wenig Nähe hat, der aktive Bindungsängstler zu wenig Nähe, zu wenig Liebe, zu oft alleine gelassen worden ist, gegenüber dem Passiv-Bindungsängstlichen, bevor wir gleich mal so ein bisschen in die Theorie einsteigen, dem, im Gegensatz zu dem Passiv-Bindungsängstlichen, und das ist so ein bisschen das, der nie, das sind ja diese Menschen, die keine Gefühle zeigen können, deswegen sind sie ja eher auch passiv-bindungsängstlich. Die haben das erst, also die können dir erst was geben, aber dann hinterher, das sind zum Beispiel, wenn du länger mit denen in der Beziehung bist, wollen die eigentlich nur noch weg, wollen die eigentlich nur auf Abstand. Liegt das letztendlich daran, dass hier zum Beispiel in der Kindheit zum Beispiel keine Gefühle in der Familie zugelassen worden sind, zum Beispiel?
Auch. Oder aber auch, dass sie die Erfahrung gemacht haben, Beziehungen tun weh. Hm. Beziehungen verursachen Schmerzen, Liebe verursacht Schmerzen.
Ah, okay.
Ich muss mich schützen, ich muss mein Herz schützen, ich muss meine Gefühle schützen, ich darf die nicht nach außen zeigen. Beispielsweise auch ein Indianer kennt keinen Schmerz, ja? Wenn Kinder weinen.
Ja.
Ich darf es nicht zeigen, ich muss mich schützen. Oder ich habe die Erfahrung gemacht, Menschen generell sind gefährlich, weil ich kritisiert wurde, weil ich irgendwie negative Erfahrungen gemacht habe in der Kindheit.
Ja.
Und das ist dann dieses Schutzschild, was aufgebaut wird, dass da nichts mehr durchdringen darf.
Verstehe, ja. Das kennt ihr wahrscheinlich auch, überall hört man heutzutage toxische Beziehungen. Was sind denn toxische Beziehungen? Ich höre es immer wieder, und wenn man jetzt mal Google, ist das, glaube ich, auf Platz 1 mittlerweile. Lange Rede, kurzer Sinn, dazu habe ich natürlich jemanden eingeladen, der sich damit ganz gut auskennt, toxische Beziehungen. Was ist eigentlich toxisch? Das in diesem Video, und da schauen wir mal rein. Lavinia, jetzt hört man ja immer wieder toxisch. Ne? Das ist toxisch. Ne? Was ist denn eine? Was ist denn eigentlich toxische Beziehung?
Ja, toxisch bedeutet etwas wie giftig. Ich befinde mich in einer giftigen Beziehung, die mir eigentlich gar nicht gut tut.
Ja.
Die eigentlich gar nicht das erfüllt, was ich mir wünsche.
Ja.
Und ich bleibe trotzdem dort.
Ich bleibe trotzdem, obwohl es mir nicht gut tut.
Ganz genau.
So, das heißt also, wenn ich das jetzt mal, so wie ich es jetzt verstanden habe, ist toxisch etwas, was ich akzeptiere, aber eigentlich doch gar nicht will.
Genau, was sich für mich nicht gut anfühlt. Und trotzdem bleibe ich da. Ich will es. Es bringt mir irgendeinen Vorteil.
Mhm. Okay, wenn wir jetzt mal ein Beispiel, so ein ganz praktisches Beispiel ranbringen. Also wenn jetzt zum Beispiel der Mann, typisch jetzt mal, der geht jetzt abends immer in die Kneipe, obwohl die Frau das vielleicht gar nicht will, könnte ich dann schon sagen, und er kommt jetzt betrunken nach Hause, die Frau muss das ertragen oder so. Ist das schon toxisch, würdest du sagen?
Also erstmal ist es ein gesundes Verhalten, wenn der Mann auch ein eigenes Leben hat und nicht und nicht nur die ganze Zeit seine Zeit mit der Frau verbringt, sondern der sorgt erstmal gut für sich selbst.
Ja.
Wenn er jetzt tagtäglich in der Kneipe ist und betrunken nach Hause kommt und die Frau das mitmacht, dann darf man sich schon fragen, okay, was ist denn da? Warum flüchtet er so aus dieser Beziehung in die Kneipe, in den Alkohol?
In den Alkohol, ja.
Okay. Und warum bleibt sie trotzdem bei ihm?
Ja, okay. Okay. Diese Dynamiken, die daraus entstehen, diese Vorwürfe, diese du hast ja immer und wenn du das nicht machen würdest oder wenn du so wärst oder was sich eigentlich immer in Vorwürfen ändert, ist das die Toxik, würdest du sagen?
Die Toxik daran ist, dass man es mitmacht.
Aha.
Die Toxik daran ist, dass man das Gefühl hat, ich muss das mitmachen.
Ja, weil ich ohne ihn nicht kann.
Ganz genau.
Aha, jetzt verstehe ich. Ja. Das heißt, im Grunde genommen, wenn etwas toxisch ist, habe ich einen guten Beitrag dazu geleistet, wenn ich merke, dass ich dem anderen, was er tun möchte, verändere, aber nicht verändern kann, trotzdem ihm bei ihm bleibe und alles dafür tue, mich sogar verändern, aber die Situation nicht.
Ganz genau.
Ah, das ist ja interessant. Also nochmal zusammengefasst, dass man es versteht. Wenn einer emotional nicht verfügbar ist und ich jetzt alles dafür tun würde, dass er emotional verfügbar wird, von dem, was ich glaube, dass es dadurch wird, das ist toxisch. Und daraus entsteht das?
Daraus entsteht es.
Ja.
Plus dieses Bestreben, ich muss den anderen verändern.
Das, ja, genau.
Ich muss den, ich muss alles dafür tun, um den anderen zu verändern.
Ist das das Retter-Syndrom auch so ein bisschen?
Ja, es ist das Retter-Syndrom. Beziehungsweise ist eines, ich will den anderen retten oder ich will ihn passend zu mir machen.
Manipulation.
Manipulation.
Obwohl ich es gut meine.
Genau, und für wen?
Ja, für wen? Für uns.
Am Ende dient es dazu, es für die eigenen Bedürfnisse passend zu machen. Das ist die positive Absicht. Ich will es zu mir passend machen. Und ja. Die meisten übersehen da, weil es total übergriffig ist,
ja.
Einen anderen Menschen verändern zu wollen, der es selber nicht möchte.
Da fehlt dann die Akzeptanz.
Da fehlt die Akzeptanz.
Also zusammengefasst, Fazit der ganzen Geschichte, tut mir etwas nicht gut, stell dir die Frage, warum du es machst.
Ganz genau.
Und nicht die Frage, wie du den anderen verändern kannst. Denn eigentlich kann man ja nur sich verändern.
Ja.
Aber ich sage auch, ich bin richtig und du bist falsch in diesem Moment, oder?
Ja, das ist Teil dieser Manipulation.
Ja.
Ich mache mich richtig und den anderen verkehrt. Weil wenn ich mich da selber in Frage stellen würde, das tut ja weh. Das tut ja weh, sich mal selbst zu hinterfragen. Und das ist einfacher, ja. Quasi mit dem Finger auf andere zu zeigen.
Das hast du immer, in meiner Trainingsphase hast du das zu mir gesagt immer. Hinterfrag dich mal selbst, wollte ich damit. Ja. Ja, stimmt. Wenn ich jetzt aber in einer Beziehung bin, wo ich glaube, was ja ganz oft der Glaube ausmacht, dass ich ohne den anderen nicht kann, und ich glaube, dass das ganz viele Beziehungen sind, also ich möchte den anderen nicht verletzen, kommt ja noch so dahin. So, ne? Ich möchte ein guter Ehemann oder eine gute Ehefrau sein. Worauf ich hinaus will, ist einfach, wenn ich sage, ich möchte den anderen nicht verletzen, wenn ich das richtig verstehe, dann gebe ich dem auch nicht die Kompetenzen, damit umzugehen, mit der Verletzung, wenn es für ihn eine Verletzung sein sollte. Aber eigentlich ist es ja für mich eine Verletzung. Ich glaube ja nur, dass ich den anderen damit verletze. Ich sage es ihm ja nicht richtig.
Wen verletze ich mehr damit?
Ja.
Mich selber die ganze Zeit.
Ja. Ja, das ist der Punkt.
Ja.
Spannend. Wenn du wenn du so in solchen Paartherapien steckst, mit welchen Sachen kommen die Leute hauptsächlich so zu dir an? Was würdest du sagen? Ist da die Bereitschaft, also ich glaube jetzt mal, die Bereitschaft von der Frau ist höher als vom Mann. Hm? Ist das korrekt?
Es ist überwiegend so, ja. Also ja. Meistens kommen die Frauen zu mir,
ja,
und sagen, oh, mein Mann versteht mich einfach nicht. Wir streiten die ganze Zeit. Ich kriege gar keine Liebe mehr. Ich kriege gar keine Aufmerksamkeit. Der zieht sich zurück und ich weiß nicht, was ich tun soll.
Oh Gott, das empfinde ich auch so, aber ich bin Mann.
Ja.
Ja. Habe ich zu viel feminine Züge?
Du hast einen großen Anteil weiblicher Energie. Darauf gehen wir nachher noch ein.
Aha. Ja, das wollte ich schon immer haben. Ja, kommen wir mal zur weiblichen Energie, männliche Energie. Das nennt man ja auch Polarität in der Fachsprache. Ja. Ja, warum ist Polarität in einer Beziehung so wichtig?
Vielleicht malen wir es einfach mal dazu auf, oder?
Mach mal.
Ich möchte ein kleines Bild dazu geben.
Ja.
Eine Beziehung kann man sich so vorstellen wie ein Kreis. Und da gibt's wie beim Yin- und Yang-Symbol. Wer kennt das Yin- und Yang-Symbol?
Ja.
Gibt es eine helle und eine dunkle Hälfte. Und in einer gesunden Beziehung ist die Polarität ausgeglichen von der weiblichen und der männlichen Energie. Das heißt, das eine ist der Mann, das andere ist die Frau. Und beide schwingen in ihrer Energie und geben zusammen einen perfekten Kreis. Und was häufig passiert, ist, dass gerade Frauen sich in diese männliche Energie begeben. Was dann dazu führt, wenn ich quasi immer mehr in den Teil des anderen übergehe, was passiert dann mit dem? Wohin muss der ausweichen? In die gegenteilige Energie. Das heißt, es gibt eine Verschiebung und am Ende, wenn ich immer weiter je hoch gehe, haben wir zwei gleiche Hälften. Das kann man sich so vorstellen wie beim Magneten. Wenn ich hier einen Plus- und Minuspol habe, die ziehen sich an. Wenn ich zwei gleiche Pole habe, was passiert mit denen? Die stoßen sich ab. Die Anziehung geht verloren im Alter.
Ah.
Die Sexualität leidet. Die Bindung leidet. Das heißt, wir sprechen da über eine Polaritätenverschiebung. Und die ist so wichtig, diese Polarität, weil das genau eben diese Anziehung ausmacht.
Wenn wir von diesem Kreis sprechen, von diesen Yin und Yang, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist es so, dass die Polarität sehr wichtig ist in Bezug auf Frau und Mann. Jetzt die Frage, woher merke ich denn, dass die Polarität nicht stimmt?
Also man merkt es intuitiv. Wenn man das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht und ich kann es vielleicht gar nicht zuordnen. Mhm. Und wie kann ich es zuordnen? Mhm. Indem ich mir einfach mal Bewusstsein darüber verschaffe, okay, was macht denn Mann und Frau so als Archetypen einfach aus? Mhm. Und da sind die Männer, die sind eben in dieser starken Führungsrolle. Die sind der Beschützer. Die gehen in die Führung.
Das ist wiederum der Frau die Sicherheit gibt.
Der Frau die Sicherheit gibt, die der Frau das Vertrauen gibt. Ich bin beschützt, ich bin sicher. Und die vor allem sich auch wieder ergänzen. Der Mann gibt, die Frau empfängt. Das ist tatsächlich wie bei unseren Geschlechtsteilen. Es gibt einen gebenden Part und einen annehmenden Part, empfangenden Part.
Ja. So, heißt das eigentlich, ein Mann, der zu viel in seiner femininen Seite ist, die Anziehung dadurch in Gefahr bringt, richtig?
Ja.
Ja. Woran merkt denn ein Mann, dass er in der femininen Seite ist? Indem er abspült, putzt, sich eine Perücke aufsetzt, keine Ahnung.
Er merkt es vor allem daran, dass er sich unzufrieden fühlt.
Ah,
dass er das Gefühl hat, ich kann gar nichts recht machen.
Recht machen. Mhm.
Egal, was ich tue, es ist nie genug.
Und dann ist er in der weiblichen Polarität.
Und dann ist er in der weiblichen Polarität.
Das heißt, an dieser Stelle heißt es einfach nichts anderes, als Grenzen zu setzen.
Genau, ja. Grenzen zu setzen und der Frau wieder Sicherheit zu geben. Das heißt, die Frau, die geht sehr in die Führung, die geht ins Kontrollieren.
Ja.
Und man merkt es häufig im Alltag, wenn die Frauen so rummeckern. Wer kennt das vielleicht von sich selber? Man merkt, boah, ich bin so am Rumnörgeln. Wer kennt das?
Also jetzt nicht ihr nörgelt ja nicht. Wir meinen hier eure Freunde. Wer kennt ein paar Freunde, die mal nörgeln, Hanto?
Ich gehe ins Nörgeln, ich gehe ins Meckern.
Ja.
In der Absicht, den anderen verändern zu wollen und verdränge ihn aber immer noch weiter in die weibliche Polarität.
Das ist schon interessant. Ich ziehe da gerade Parallelen.
Echt?
Ja. Du hast gesagt, ich bin zum Beispiel einer von denjenigen, der sehr viel weibliche Polaritätsanteile hat. Mhm. Woran machst du das fest?
Du hast mir erzählt, was du alles für sie getan hast.
Ja.
Und am Ende des Tages hat es doch nicht ausgereicht, um eine glückliche Beziehung zu führen. Das heißt, ja, du hast getan, gemacht, du hast, ich hoffe, ich darf das erzählen.
Darfst du, ja.
Du hast jahrelang keinen Sex gehabt.
Ja.
Und hattest trotzdem noch das Gefühl, du musst noch mehr tun, um diese Beziehung stabil zu halten.
Ja.
Und hast dabei völlig dich selbst vergessen, hast dich gesundheitlich, körperlich vernachlässigt. Möchte jemand mitsprechen? Hast dich gesundheitlich, körperlich vernachlässigt.
Ja.
Hast es an deinem Körper, an deinem Gewicht beobachten dürfen.
Ja.
Und an deiner inneren Unzufriedenheit, die gewachsen ist, genau, über die Jahre.
Ja, das ist der Punkt. Und da gehst du dann irgendwann in die Akzeptanz und gibst dir dann auch die Schuld. Und dann, was du kannst du verändern. Und letztendlich kannst du eigentlich gar nichts verändern, was ich ja mittlerweile gelernt habe, sondern ich hätte einfach im Grunde genommen sagen müssen, pass mal auf, du bist gerade mit dir unzufrieden, ich merke das, lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann dir da gerade nicht bei helfen, ich habe das versucht, aber ich bin jetzt erstmal hier raus. Das ist der Punkt.
Genau. Ja. Und ich konzentriere mich jetzt auf das, was mir gut tut, was wieder meine männliche Energie stärkt. Ja. Ich gehe zum Sport.
Ja, genau.
Ich schaue, okay, was lässt mich denn männlich fühlen?
Ja.
Das ist ja bei Frauen was ganz anderes als bei Männern.
Ja. Das liegt aber letztendlich, glaube ich, daran, wenn du als männlicher Parteis, und ich glaube, da gibt's ganz viele da draußen, die mir da recht geben würden, du glaubst immer, dass du das zu retten hast, dass du die Verantwortung dafür trägst, ja. Und es ist ja auch so mal so, ich sage ja immer, Frauen lieben, da sind da eher auf der opportunistischen Seite, ja. Und der Mann, der muss eben zusehen, wie du es gerade gesagt hast, dass die Frau gute Gefühle hat. Und genau das habe ich immer so im Kopf gehabt und habe auch dementsprechend reagiert. Und habe auch nicht gemerkt, dass das, was ich tue, mich eigentlich nicht dorthin bringt, wohin ich eigentlich möchte, sondern immer weiter weg. Das ist immer das. Und das sagst du, das ist ganz klar die Polarität. Polarität haben wir heute gelernt. Natürlich ist es wichtig. Wichtig ist einfach, dass ein Ausgleich darstellt, weil es wie ein Magnet ist, dieses Yin und Yang, das hast du so schön erklärt, die müssen sich anziehen, wenn die sich nicht anziehen, wenn da keine Kraft mehr drinnen besteht, dann, verliert man Bindung. Was ja in der Beziehung auch ganz wichtig ist. Wann fängt die Bindung eigentlich an? Ist das, man hat ja erst diese rosarote Phase und dann in dieser rosaroten Phase, wie sagt man, 100 Tage, 200 Tage, wie lange, 200 Tage ist Grenze, wie lange dauert die meistens?
Kann ich jetzt echt gar nicht sagen, wie lange diese Phase dauert.
Ja.
Aber wann entsteht Bindung?
Ja.
Bindung entsteht dann, wenn ich gemeinsame Zeit mit dem Partner verbringe, qualitative Zeit, wenn ich wohlwollende Kommunikation führe mit dem anderen und wenn ich körperliche Nähe, Austausch, Sexualität habe, dann entsteht Bindung, ganz automatisch.
Ja, okay, wenn ich die dann habe, die muss ich aufrechterhalten.
Ja.
Ja. Und wann merke ich denn, dass ich eben nicht mehr diese drei Punkte erfülle, dass ich eigentlich nur noch ich bin oder ein Part von diesem Paar nur noch diese Bedingungen erfüllt, dann ist ja die Anziehung nicht mehr da.
Dann ist die Anziehung nicht mehr da und man kann sich das vorstellen wie bei so einem Lagerfeuer, ja. Mhm. Wenn die Beziehung ein Lagerfeuer ist, da darf ich auch am Anfang erstmal dieses Feuer aufschichten, Beziehungsaufbau betreiben und dann zünde ich es an und dann brennt es ja nieder.
Mhm.
Und damit es am Brennen bleibt, darf ich da immer Holz nachlegen. So, was bei den meisten aber passiert, dass sie kein Holz nachlegen, im Gegenteil, durch sich kritisieren, durch Streits, nehmen die sich Holz raus und dann wundern die sich, dass die Beziehung eben auseinandergeht.
Und jeder für sich brennt.
Und jeder für sich brennt oder und Feuer ist.
Lass uns mal, was auch, glaube ich, ein sehr großes Thema ist, wie halte ich denn so eine Beziehung spannend? Das werde ich auch oft gefragt. Wie hält man das eigentlich spannend? Ich meine, irgendwo können wir mal, wir haben jetzt gerade gehört, gibt es ja auch Ehepaare, die 36 Jahre zusammen sind. Mhm. Also die beiden müssen ja, um 36 Jahre zu überstehen, irgendetwas tun, was Pärchen, die, bei denen es in Anführungsstrichen nur 5 Jahre hält, anders machen. Was würdest du da als Expertin sagen, was da anders war?
Ganz wichtig ist ein gemeinsames Ziel. Wo will ich hin? Und dieses Ziel, es darf sich auch immer wieder anpassen. Aber was möchte ich zusammen erleben? Im nächsten Monat, im nächsten Jahr, auf die nächsten 5 oder 10 Jahre? wo möchten wir zusammen hin? Was hält uns in dieser Beziehung? Was ist der gemeinsame Nenner?
Ja. Ja.
Und dann kann ich mich darauf ausrichten. Mit den Gesprächen, die ich führe. Mhm. Mit den Erlebnissen, die man gemeinsam hat. Das kann ein gemeinsamer Urlaub sein, das kann eine gemeinsame Hausrenovierung sein, das kann eine gemeinsame Persönlichkeitsentwicklung sein.
Ja.
Aber dieses gemeinsame Wachstum, gemeinsame Projekte, gemeinsames Ziel ist ganz wichtig.
Mhm. Zusammengefasst heißt das im Grunde genommen, nach dieser rosa-rote Brillenzeit und man hat Bindung miteinander, sollte man schon gucken, welchen Weg man einschlägt miteinander?
Eigentlich sollte man es davor schon gucken. Mhm. Denn je klarer ich mir bin, wo ich hin will, desto besser kann ich auch gucken in der Kennenlernphase, in der rosa-roten Brillenphase. ist es denn die Person, mit der ich einen gemeinsamen Weg gehen will? Weil in der rosa-roten Phase, da haben wir diese Hormonausschüttung, die uns völlig verblenden. Und viele geraten dann eben in eine Beziehung aufgrund ihrer Hormone, aber nicht, weil man ein gemeinsames Ziel hat, weil es langfristig eine stabile Basis bildet.
Ja, okay. Wenn ich jetzt spüre, dass es keine stabile Basis gibt, der andere aber doch, was ist dann? Das heißt, haben Sie das Ziel dann nicht genau abgesprochen miteinander?
Die meisten Paare besprechen überhaupt kein Ziel miteinander. Die meisten wissen nicht mal, dass es das geben soll, sondern sie geraten halt in der Beziehung aufgrund dieser anfänglichen Anziehung. Ich finde den anderen toll, dieses haben wollen.
Ja, ja.
Und dann hängt man halt zusammen drin und denkt, ja, das muss so sein.
Warum ist Veränderung in der Beziehung für mich so? Also für mich, warum habe ich das, was ich erlebt habe, nicht einfach verändert? Weil ich es nicht konnte, weil ich keine andere Wahlmöglichkeit hatte, außer diese? Zum Beispiel alles recht zu machen, noch besser zu werden, noch perfekter zu werden und mich selbst zu belügen? Liegt das daran, weil ich dann die Kompetenz nicht hatte dazu, da auszusteigen? Wie viele Menschen auch?
Ja, zum einen die Kompetenz auszusteigen, dass es dir vielleicht auch gar nicht klar war, dass es dazu Kompetenzen braucht. Und vor allem aber auch diese Selbstliebe. Ich bin es mir wert, dass es mir gut geht, auch in einer Beziehung.
Ja.
Ich gebe mich nicht völlig für den anderen auf. Ich gehe nicht ständig über meine Bedürfnisse und stelle mich zurück. In der Absicht, dass der andere meine Bedürfnisse erfüllen muss. Und eigentlich bin ich dafür selber zuständig.
Ja. Ja, das ist ein interessantes Thema, für sich selbst zuständig zu sein in der Beziehung. Betrifft eben nichts anderes, als dass ich für mich selbst sorgen muss. Das heißt zum Beispiel, dass ich eigene Sachen mache, dass ich eine eigene, wie sagst du so schön, dass ich auch eine eigene Vision habe, eine eigene Mission vielleicht auch habe, ja, und mich auf diese konzentriere, egal was da eigentlich ist, dann bin ich eigentlich schon ganz gut in meiner eigenen Polarität drin. Ja?
Ja.
Weil jetzt habe ich das verstanden. Wenn ich mich zu sehr auf den anderen konzentriere und die Verschiebung dann da ist, dann verschiebt sich das Yin und Yang, diese kleine Schleife da drin, die wird immer kleiner. Und das Problem ist dann, dass die Anziehung weggeht, wenn ich mich nicht um mich selber kümmere oder meine eigene Mission nicht verfolge. Wenn ich mich für den anderen hingebe, um alles zu tun, damit es dem gut geht. Vielleicht will er das auch gar nicht.
Ja.
Eine tolle Erkenntnis. Schreibt es mal in die Kommentare. Würden wir gerne mal sehen von euch, was bei euch so das Thema ist. Zum Schluss möchte ich dich noch eins fragen. Was würdest du sagen, was würdest du mit dem Wort glücklich sein in der Partnerschaft verbinden?
Glücklich sein bedeutet für mich, dass zwei Partner für sich selbst glücklich sind, gut für sich selbst sorgen können, emotional, aber auch im Außen und sich dann freiwillig entscheiden, zusammen zu sein, weil sie gegenseitig ein Beitrag sind, ohne vom anderen abhängig zu sein.
Ja, das klingt gut. Denn Abhängigkeit, glaube ich, erzeugt ja auch immer so ein Muss. Mhm. Ich muss das ja machen, wo soll ich sonst hin?
Genau.
Ja. Und gut. Was ich ja das Gemeine an dieser ganzen Geschichte finde, ist, wenn Pärchen sich trennen, dann kommt ja meistens so, dass man sagt, ja, ich habe keine Gefühle mehr für dich. Also die geht ja nicht morgens unter die Dusche und sagt dann so.
Abgewaschen.
Abgewaschen, wechseln die Gefühle. Ja, das heißt, bei der, also wenn die Frau sich trennt, dass sie das schon ein paar Monate vorher macht. Mhm. Und der Mann, der wird dann vor vollendeten Tatsachen gestellt. Und als ich dann gefragt habe, warum, dann habe ich eine Abrechnung bis zum 10. Stelle hinterm Komma bekommen. Also die hat dann Dinge rausgeholt, an die ich überhaupt nicht mehr gedacht habe. Mhm. Ne? Das waren dann die Gründe. Warum ist das eigentlich so? Warum trennen sich Frauen eigentlich schon vorher?
Ja.
Bevor sie es gesagt haben.
Gute Frage. Frauen wollen einfach, dass ihre Bedürfnisse erfüllt werden, dass der Partner das spürt. Dass sie auch denken, der muss es doch sehen. Wer hat das schon, selber schon mal erlebt und gesagt, der muss es doch sehen, was gerade los ist. Ja. Und dem ist nicht so. Wir können nicht in den Kopf des anderen reingucken. Und das ist aber diese Erwartungshaltung oder diese Fehlerwartung. Er muss es doch.
Ja.
Nee.
Ja.
Das heißt, ich habe eine völlig falsche Erwartungshaltung, traue mich vielleicht gar nicht, darüber zu sprechen, was meine Bedürfnisse, was meine Erwartungen sind. Oder ich weiß es vielleicht gar nicht. Und habe dann bei mir das Gefühl, ja, es passt nicht.
Ja.
Es passt nicht. Ja, der macht total viel, aber wieso macht er immer die falschen Dinge? Der muss doch sehen, was ich brauche. Und das ist dieser Abschied auf Raten. Das ist dieser Abschied auf Raten, dass Frauen sich, bevor sie sich getrennt haben, in der Regel emotional schon viel, viel eher verabschiedet haben.
Das ist irgendwie gemein. Weil du da als Mann ja einfach wie so eine Backpfeife kriegst. Ja. Weil das spürst du ja nicht. Es ist ja nach außen hin alles in Ordnung.
Aber ist es wirklich nach außen hin alles in Ordnung?
Ja, so empfindest du das, ja.
Tatsächlich, wenn man jetzt mal sich anguckt, was wir vorher gesprochen haben, was brauchst du für eine gute Beziehung? Die gemeinsame Zeit, die wohlwollende Kommunikation und die körperliche Nähe, Austausch, Sexualität. Und wenn man es nur an diesen drei Kriterien festmacht,
ja,
ist dann wirklich alles in Ordnung gewesen?
Aber in dieser Situation denkst du ja nicht daran.
Genau.
Denkst du nur, was habe ich jetzt falsch gemacht? Ne?
Genau.
Ja. Und deswegen, wenn ich diese Nachricht bekomme, mal für die Männer, wenn ich diese Nachricht bekomme, dann kann ich nur aus Erfahrung sagen, ist das so, ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, fällt es in dieses Loch. Ne? Ja, und wenn ich diese Nachricht bekomme, und deswegen finde ich sie so gemein, weil du dich nicht darauf vorbereiten kannst. Ja, und dieses, das, was du so einnervst, sowas dauert ja ein paar Monate, bis du damit, ja, es sei denn, man bucht dich oder so, dann geht es ein bisschen schneller, aber bei mir hat schon 2-3 Monate gedauert, bis ich meinen Alltag dann wieder, naja, wie möchte ich sagen, dass ich meinen Alltag dann wieder voreinander bekommen habe und auch Lust auf die ganze Geschichte gekriegt, auf Podcasts gekriegt habe und Instagram Reels bekommen habe. Selbst in meinen vergangenen Lehrgängen hat man gemerkt, dass ich da nicht ganz so auf dem Damm war. Und das finde ich eben das Gemeine da. Was kann ich denn tun, dass ich relativ schnell wieder auf den Damm komme, um das nochmal zusammenzufassen? In diesem Moment, als ich die Nachricht bekommen habe, was mir sehr gut geholfen hat, ist, ich habe mir alles aufgeschrieben, was ich richtig gut gemacht habe in meinem Leben, worauf ich stolz gewesen bin. Das hat mir dann auch geholfen. Ich habe mir das jeden Morgen, habe ich mir das durchgelesen. Ich glaube, ich habe so eine Küchenrolle genommen und ich habe gar nicht gewusst, dass ich so viel gut gemacht habe in meinem Leben für mich. Und das hat mir eigentlich sehr gut geholfen. Das ist der Fokus dann auf sich, richtig?
Ja, also das dient ja dazu, um sich seines eigenen Selbstwertes wieder bewusst zu werden.
Ja,
genau. Was habe ich alles geschafft?
Ja.
Nicht, was habe ich alles vergeigt?
Ja.
Das ist eigentlich ja nur ein geringer Bruchteil.
Ja.
Dem gegenübergesetzt, was ich alles schon gut gemacht habe, was ich bewältigt habe, wo ich durchgegangen bin durch schwierige Situationen.
Ja.
Also so eine Trennung ist ja in der Regel nicht die einzige Situation, die schwierig, die man in seinem Leben mal bewältigt hat. Und sich das bewusst zu machen, ja, ich habe schon schwierige Situationen bewältigt. Ich habe schon so viel geschafft. Okay, wie schaffe ich das jetzt, um den Fokus dann wieder darauf auszurichten? Nicht, was alles blöd gelaufen ist, sondern, okay, wie schaffe ich es jetzt daraus? Wie schaffe ich es jetzt vor allem schnell daraus?
Einige haben mal zu mir gesagt, die konnten so gar nicht mehr essen. Das ist bei mir dann auch so.
Mhm.
Gut, ich habe dann 6-7 Kilo weniger gehabt als jetzt. Das war der positive Effekt daran. Ob er nun gesund war, weiß ich nicht. Andere wiederum essen alles, was daran ist. Das habe ich die erste Woche gemacht, wie ich das schon erzählt habe. Danach habe ich das nicht mehr gemacht. Andere wiederum haben dann, die können nicht schlafen. Ne? Die sind die ganze Nacht wach. Das ist dann dieses Overthinking, was da ist. Und ich habe das damit durchbrochen, wie du es mir gesagt hast. Schreib alles auf, was du gut gemacht hast in deinem Leben. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich so vieles eigentlich, dass mir so vieles einfällt. Weil das ist die Konzentration dann auf sich. Ja. Das ist das, was ich euch auch mitgeben möchte. Sich mit sich selbst zu beschäftigen in solchen Situationen, keine Frage, das ist sehr, sehr schwierig, aber machbar. Habt ihr Overthinking, wacht ihr nachts auf, dann gibt es die Möglichkeit, diesen Zettel, den ihr geschrieben habt, einfach mal durchzulesen und sich darauf zu konzentrieren. Ja, man kann sich darauf trainieren. Und wie das funktioniert, gibt es hier unten so eine Adresse, könnt ihr euch an Lavinia wenden. Die hat mir auch sehr, sehr gut geholfen. Lavinia, ich bedanke mich jetzt erstmal, dass wir das hier machen durften. Im Hintergrund ein Haufen Leute, die das alle mitbekommen haben. Ich würde mich jetzt freuen, wenn wir werden ja noch ein paar Podcasts miteinander machen und werden das auch noch ein bisschen thematisieren. Aber auf jeden Fall, ich freue mich, das werden wir weitermachen. Und schreibt es in die Kommentare, welche Themen wir ranbringen sollen. Und vielleicht hast du ja was ganz Besonderes erlebt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da draußen der ein oder andere auch eine Trennung hinter sich hat. Könnt euch gerne melden. Oder vielleicht seid ihr auch ein ganz glückliches Paar. Dann ist es vielleicht ganz geil, wenn ihr mal erzählt, wie ihr das macht. Für die Community auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt so, wie ich sein sollte. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Dirk.
Das war Zugspitzakademie, der Podcast. Hoch hinaus mit NLP. Hol dir mit nur einem Klick dein gratis NLP-Starter-Kit auf www.zugspitzakademie.de. Und wenn es dir gefallen hat, lass gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.